Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Kesa aus Hamburg. Kesa ist Sängerin, Produzentin und Künstlerin. Mit ihrer Musik bewegt sie sich unter anderem im Genre Trip-Hop, das durch KünstlerInnen wie Björk, Massive Attack und Portishead geprägt wurde. Seit 2020 ist Kesa als Solokünstlerin unterwegs und schreibt eigene Songs. Am 15. August 2025 erscheint ihr Debütalbum Hier. Im Backstage-Podcast erzählt Kesa von den Geschichten hinter ihren Songs, von Vinyl als Mittel zur Entschleunigung und von ihrer größten Herausforderung, Zeit zu haben, Musik zu machen. Zwischendurch schweifen wir mal ganz kurz zum Thema Videospiele ab.
Hab dich neulich bei Karstadt gesehen, die Zeit ist vergangen, als wäre nie was geschehen. Erkennst du mich noch? Ja, wir waren mal zusammen, sind auf so viele geile Konzerte gegangen.
Ich bin Hallo Kesa!
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Hab schon ein bisschen was über dich gelesen und mir auch deine Musik angehört. Und du bewegst dich ja so zwischen verschiedenen Genres. Ich lese da Pop, Soul und Trip-Hop. Und da muss ich natürlich fragen, was ist denn Trip-Hop?
Ich weiß nicht, ob du Portishead oder Massive Attack irgendwie kennst.
Ja, beides.
Das sind halt
ja.
alles Trip-Hop-Künstler. Das Genre ist sehr breit gefächert. Du hast im Grunde genommen so ein bisschen BPM-Range, wo du dich bewegst. Du bist sehr viel mit Samples unterwegs. Und ansonsten hast du sehr viele Freiheiten, was das Ganze sehr schön macht. Du kannst dich aus vielen unterschiedlichen Dingen wirklich bedienen. Das macht es super spannend, super flexibel. Und für mich, für die Nutzung von Samples halt einfach auch sehr schön.
Ist das ein unbekannterer Begriff oder bin nur ich das? Also musst du das häufiger erklären, was das ist?
Ja, also
ja, okay.
gefühlt ist das so eine kleine Nische, wo sich, also klar, wenn du die Bands irgendwie erwähnst, dann wissen die meisten, ja, worum es irgendwie geht. Aber so, wenn man sagt, ja, ich mache Trip-Hop, bei vielen, vielen Veranstaltungen ist es halt wirklich so, dass wir auch relativ schnell irgendwie eine Ablehnung kriegen, weil die meisten denken, ach, das ist ja Hip-Hop. Nein, das ist kein Hip-Hop. Mhm. Das ist deutlich anders.
Mhm. Ja. Ich hatte auch den Satz bei dir gelesen, dass diese melancholische Stimmung von Trip-Hop zur Tiefe und Schwere der deutschen Sprache passt. Das fand ich total interessant. Ich habe mich daran erinnert, dass ich vor kurzem erst ein Interview gesehen habe von Dota Kehr. Kennst du?
Mhm. Ja.
Liedermacherin, genau. Die meinte, es ist so schwierig, mit der deutschen Sprache umzugehen in der Musik und damit zu singen, weil man nie einfach nur die Sprache als so einen Ton und so benutzen kann, so eine, als Melodie, als Träger von einer Melodie, sondern man hört da immer hin. Man hört immer auf den Inhalt, wenn es deutsch ist.
Mhm.
Fand ich total interessant und ich hatte mich jetzt gefragt, ob das hier auch der Fall ist, ob das bei dir auch so ist, dass du Deutsch absichtlich nutzt, weil du was transportieren möchtest.
Also auf jeden Fall. Also erstmal fühle ich mich halt in der deutschen Sprache deutlich sicherer, um das, was ich wirklich sagen will, auch rüberzubringen.
Mhm.
Also alleine vom Texten her fühle ich mich da deutlich wohler und kann mich besser ausdrücken. Das ist halt für mich einfach ein Punkt. Und meine Musik ist jetzt nicht unbedingt immer Friede, Freude, Eierkuchen. Klar habe ich auch sehr fröhliche Songs mit dabei, aber in vielen Punkten geht's halt einfach auch deutlich tiefer. Und das kann ich besser im Deutschen wirklich ausdrücken.
Mhm. Du willst ja auch, glaube ich, wirklich ganze Geschichten damit auch erzählen, ne? Dass das so im Vordergrund steht.
Auf jeden Fall. Also es ist so, ich finde es live immer total spannend, dass oft Menschen halt danach zu mir kommen und sagen, ich finde mich da total wieder.
Mhm.
Und ja, es ist nicht immer irgendwie alles super, super schön und super fröhlich, aber das sind so die Themen, die mich ansprechen. Und das ist halt auch das, was ich gerne halt möchte. Nicht nur irgendwie die schönen Seiten zeigen, sondern eben auch, es gibt mal schlechte Tage. Es gibt mal Tage, die sind deutlich grauer. Die gehören aber auch dazu.
Mhm.
Und das finde ich halt so schön an der Musik, die ich machen kann.
Wobei ich bei dir auch, wenn es um schlechte oder negative Themen geht, nie so eine totales,
ich weiß nicht, so eine Verzweiflung und wir sind jetzt alle traurig sind, sondern da ist ja immer auch eine Kraft drin oder eine Wut oder irgendwas, was einen dann weiterbringt, oder? Oder eine Stärke oder so, ja.
Absolut. Also es ist ja auch so, ich reflektiere mich auch sehr viel selbst. Es ist halt auch, wie entstehen meine Songs? Ich bin ein absolutes Fühlchen, sage ich immer, weil mich viele Dinge halt einfach berühren. Das sind Dinge, die ich selbst erlebt habe. Das sind Dinge, die ich vielleicht auf der Straße sehe. Das sind Dinge, die mir irgendwie erzählt werden und die mich einfach nicht loslassen. Und für mich ist das einfach so eine schöne Möglichkeit, Sachen zu verarbeiten. Und es ist ja nicht nur so dieses, okay, ich falle jetzt in einem Loch und da komme ich nie wieder raus, sondern es gibt ja immer irgendwo so ein bisschen eine Hoffnung oder es gibt irgendwo, was macht das denn für mich? Wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht irgendwo anders eine Tür wieder auf. Man findet irgendwie einen Weg, wie man damit umgeht oder wie es vielleicht einen dann auch stärker macht oder wie man daran wächst, wie man sich selbst irgendwie entwickelt. Und das finde ich halt einfach mega gut.
Und das ist auch das, was dir Leute spiegeln, wenn sie deine Musik hören?
Ja. Also das ist unterschiedlich. Es ist so viele Dinge. Ich habe bei irgendeinem Konzert kam eine Mutter auf mich zu und hat mich gefragt, warum kennst du meine Tochter so gut? Weil sie halt einfach so ihre Tochter da drin wiedergefunden hat mit all ihren Facetten, alles, was sie an sich dann irgendwo anzweifelt und so dann auch so diesen Rat zu geben, bleib einfach wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Das ist gut so, wie du bist. Und das war so, wo sie sagte, so, das ist total spannend, dass du meine Tochter so widerspiegelst.
Wow.
Und das sind ja. so mega schöne Momente.
Du hast jetzt gerade schon gemeint, Entstehung deiner Songs. Du nimmst also auch viel aus deinem eigenen Leben. Und wie entsteht dann daraus ein Song? Hast du erst so einen Text, eine Melodie?
Ach, das ist unterschiedlich. Das ist wirklich situationsbedingt. Manchmal kommen Texte auf sehr skurrilen Wegen zu mir. Ich bin im Auto unterwegs und ich höre irgendeinen Song im Radio. Das ist so von der Emotion, der mich irgendwie berührt, der irgendetwas mit mir macht. Da achte ich noch nicht mal irgendwie auf den Text, aber es ist so irgendetwas, was da mit mir passiert. Und manchmal sind das so einzelne Zeilen, die dann irgendwo entstehen, die dann nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und dann muss ich halt wirklich an die Seite ranfahren und dann muss ich das erstmal aufnehmen und muss das erstmal irgendwie runterschreiben, damit es nicht verloren geht. Oder auch gern genommen, wenn ich ins Bett gehe. Und ich bin so kurz vorm Wegschlafen, so kurz vorm Wegschlummern und dann kommt irgendwie ein Gedanke oder dann kommt irgendwie eine Melodie und dann hat man irgendwie so eine Zeile und dann denkst du so, ich muss das jetzt aufnehmen. Es bleibt mir gerade nichts anderes übrig, weil ich weiß, am nächsten Morgen ist dieser Gedanke weg. Und dann ist es wirklich unterschiedlich. Manchmal setze ich mich hin und lasse mich halt von Samples inspirieren und horche rein, was macht das mit mir? Fühle ich da was? Ist das ein Beat, der mich irgendwie anspricht? Ist das irgendwie ein Synthi, irgendeine Bassline, die da irgendwie irgendetwas mit mir tut? Und darauf baue ich dann manchmal das Instrumental sozusagen auf. Und dann gucke ich, was für einzelne Textphrasen habe ich vielleicht. Ich habe einen riesen Karton, wo ich irgendwie alle Zettel, die überall rumfliegen, dann halt wirklich da drin sammle. Und dann gucke ich da rein und sage so, ja, das ist so die Stimmung, die irgendwie dazu passt, also vom Text her. Und dann sind das manchmal wirklich nur so einzelne Zeilen, die ich dann, wenn mich die Musik irgendwie kickt, dann auch weiterspinne. Und dann entsteht hoffentlich meistens ein Song.
Also ganz alleine, du hast keine MitmusikerInnen, sondern du machst das alles selbst.
Genau. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich mit meinem Soloprojekt angefangen habe. Weil ich habe jahrelang immer gedacht, ich brauche andere Menschen, um Musik zu machen. Ich brauche einfach andere Musiker, die mich irgendwie begleiten an Instrumenten. Zu Corona hatten wir ja alle sehr viel Zeit.
Ja.
viele haben sich irgendwie ein Hobby gesucht und ich habe mich halt mehr mit Musik beschäftigt. Ich habe mich mehr mit Samples beschäftigt, um halt zu gucken, okay, wie habe ich damit die Möglichkeit, mich selbst auszudrücken, weil ich hatte immer so die Herausforderung mit anderen Musikern, dass manche Passagen mir dann nicht gefallen haben, dass manche Dinge, die dabei rumgekommen sind, vielleicht hat mir die Strophe gefallen, aber der Refrain war dann irgendwie nicht so und ich konnte es nicht ausdrücken. Ich konnte nicht sagen, okay, da fehlt mir jetzt irgendwie oder spiel mal einen anderen Akkord, weil ich kann zwar Klavier spielen und auch ein bisschen Gitarre, aber nicht so gut, dass ich selbst damit irgendwie Songs schreiben könnte. Und Corona und Samples haben mir die Möglichkeit oder die Tür geöffnet, selbst Musik zu machen. Selbst Songs dann auch wirklich so zu gestalten, wie ich es gerne möchte.
Das ist ja auch oft so das Problem bei Sängerinnen, dass wenn man eben nur die Stimme zur Verfügung hat und kein Begleitinstrument, wie drückt man sich dann aus? Ne? Mhm. Wie kann man damit auf eine Bühne gehen und so? Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, wie gehst du denn dann damit auf die Bühne?
Ich habe Backing-Tracks, die dann laufen. Und also ich habe meinen Produzent, sobald ein Song eine gewisse Reife hat, kommt das zu meinem Produzenten. Da bin ich bei Sounds Like a Million. Karl, mit denen arbeite ich jetzt schon seit Start meines Solo-Projektes halt zusammen. Der macht nochmal so ein bisschen Feinschliff. Weil es gibt bestimmte Dinge, die kann ich halt einfach nicht. Das fällt mir halt einfach schwer. So Übergang von Strophe zu Refrain. Und er stellt mir dann am Ende die Backing-Tracks zur Verfügung und entweder geht er mit mir zusammen auf die Bühne und ergänzt noch so ein bisschen im Hintergrund mit Live-Gitarren oder Live-Bass oder eben ich bin alleine unterwegs. Und dann starte ich eben die Backing-Tracks und dann singe ich dazu.
Ja. Wie war denn deine Musiklaufbahn, bevor du gesagt hast, du möchtest Solo sein? Also du hast in Bands gesungen, hast du auch irgendeine musikalische Ausbildung gemacht?
Nein, also so richtig klassisch Musik studiert habe ich nicht. Ich habe einen ganz großen Vorteil, dass ich aus einer Halbmusikerfamilie komme. Mein Papa hat in Bands gespielt und ich hatte schon sehr viel oder sehr früh Berührungspunkte halt wirklich mit Musik. Ja, dann habe ich in der Schule halt eben auch Orchester und Chor irgendwie gesungen und habe danach noch in einem Gospelchor gesungen und dann war erstmal eine ganze Zeit, wo irgendwie nichts passiert war. Da war dann so Teenagerzeit, wo dann halt alles andere irgendwie wichtiger gewesen ist. Irgendwann relativ spät habe ich mit einem Arbeitskollegen zusammen ein bisschen Musik gemacht, ein paar Cover irgendwie gespielt. Er hat Gitarre gespielt, ich habe gesungen. Und dann haben wir meine allererste Band sozusagen gegründet, wo wir dann auch ganz viele Songs einfach erstmal nur gecovert haben. Und er hat damals dann auch eigene Songs geschrieben. Und irgendwann wollte er mehr, was wir nicht leisten konnten. Und ist dann, hat die Band verlassen. Und dann hieß es so, ja, wer kann denn jetzt irgendwie übernehmen? Und wer kann denn irgendwie Texte schreiben und Melodien? Und dann habe ich das allererste Mal, weil ich schon in früher Kindheit habe ich immer mal wieder so Gedichte geschrieben, so ein paar Zeilen. Und dann habe ich das erste Mal wirklich einen Text geschrieben und habe eine Melodie entwickelt und dann musste ich das ja dem Rest der Band dann auch zeigen.
Ja.
Und das war wirklich, du schreibst ja Dinge, die dich irgendwie berühren. Und plötzlich stellst du dich hin und machst einfach mal blank. Weil das ist es im Grunde genommen. Das ist das, was du empfindest. Und wenn du irgendwie ein Buch schreibst oder irgendwas Kreatives machst und du zeigst es alles das allererste Mal irgendjemand anderes, bist du in dem Moment so super verletzlich, weil du halt nicht weißt, was kommt denn da zurück. Und wenn sie sich hinstellen und sagen, das ist total scheiße und finden sie total kacke, was macht das dann mit dir?
Ja.
Und das war ein super spannender Prozess. Und dann habe ich das erste Mal auch Feedback gekriegt und positives Feedback gekriegt. Und dann habe ich auch weitergemacht. Und irgendwann wurde das dann halt ein bisschen mehr. Oder ich wollte auch einfach mehr. Und wie es in so einer Band ist, tauscht man immer mal wieder Musiker aus, weil sie wegziehen.
Das Leben
weil,
und Stuff. Ja.
Das, genau. Und irgendwann ist die Band so ein bisschen eingeschlafen und dann bin ich halt auf die Suche nach neuen Möglichkeiten gegangen und habe eine neue Band gefunden. Und da war halt irgendwann auch der Punkt so, ja, wir wollen mehr auftreten, wir wollen mehr machen. Und da habe ich das erste Mal mir Sorgen gemacht, mache ich das überhaupt alles richtig? Das, was ich da tue, weil ich habe es halt nie wirklich gelernt. Und dann habe ich wirklich aufgeräumt und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt Gesangsunterricht, weil ich möchte nicht irgendwann mal auf der Bühne stehen und sagen, okay, du hast das jetzt irgendwie jahrelang falsch gemacht und hast dir sozusagen deine Möglichkeit irgendwie genommen zu singen und habe dann über mehrere Jahre dann auch Gesangsunterricht genommen.
Ah ja, okay.
Und das war aber im Grunde genommen das Einzige, was ich in dem Fall gemacht habe, ja.
Bist du jetzt heute hauptberuflich Musikerin?
Nein.
Nein, also es ist immer noch Leidenschaft, Riesenhobby wahrscheinlich, Riesenhobby vermute ich, ja, weil du machst ja so viel selbst, ne? Ja, genau. Ja.
Genau, also ich habe einen Vollzeitjob und einen Vollzeitjob, sage ich immer so liebevoll, weil das ist es mittlerweile. Ich habe irgendwann gesagt, und das ist der Grund, warum ich auch mein Soloprojekt gestartet habe, also ich habe meine Band immer noch nebenbei. Da proben wir einmal die Woche, wir machen einmal im Jahr, machen wir irgendwie einen Auftritt und das ist auch alles ganz nett. Ich habe aber für mich irgendwann gesagt, ich möchte nicht irgendwann mal da oben stehen, vor der Himmelstür und sagen, hättest du nicht mal. Also habe ich gesagt, okay, jetzt gibst du halt einfach mal Gas. Jetzt gibst du mal alles. Jetzt guckst du mal, was irgendwie passieren kann. Jetzt guckst du mal, was das mit den Menschen macht, denen du deine Musik irgendwie vorspielst. Kommt da irgendwie irgendetwas zurück? Kommt das an? Gefällt das? Und das ist gerade so der Punkt, den ich halt habe, zu sagen, okay, komm, alles was geht. Ich all in. Ja. Jetzt gucken wir, was möglich ist.
Geil. Magst du zum Namen Kesa noch was sagen? Also wie der entstanden? Also ich nehme mal an, es ist dein Künstlername, ne?
Ja, das ist mein Künstlername, genau. Der Name ist schon wirklich uralt. Ich muss sagen, ich bin eine Cat Lady. Und ich habe vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren habe ich irgendwann mal ein Buch gelesen. Und da ging es um einen Mann, der eigentlich total der Hundetyp ist und der irgendwann durch Zufall zu einer Katze gekommen ist. Mhm. Und diese Katze hieß Kesa. K-E-E-S-A. So.
Okay.
Ich war damals, ich bin auch nicht nur Musikerin, ich bin auch leidenschaftliche Gamerin.
Yay! Ich auch!
Ach, mega
ja,
cool.
Wow, ich hatte aber noch nie jemanden im Podcast, der das so gesagt hat. Jetzt bin ich aufgeregt. Ja.
Und das ist halt einfach, wenn du irgendwann so ein paar Spiele irgendwie spielst, brauchst du immer einen Nick. Du brauchst
ja,
immer
genau.
einen Nickname.
Ja.
Und dann habe ich mich irgendwann für Kesa entschieden. Und als es halt irgendwo darum ging zu sagen, okay, was könnte denn ein Künstlername sein? Ja, Kesa, natürlich,
ja.
Weil ich damit halt schon sehr viel verbinde und sehr viel Zeit sozusagen verbracht habe, halt online, so.
Mhm. Geil. Ja, ich bin totales Nintendo-Kind, also ich bin mit Nintendo schon aufgewachsen, hier Game Boy und so, dieses graue Teil aus grauer Vorzeit, das hatten wir zu Hause und mein großer Bruder hatte vor allem immer die neuesten Konsolen und dann saßen wir da stundenlang vorm Fernseher und haben das neueste Zelda und das neueste Mario und so weiter.
Ach, mega cool.
Und deswegen spiele ich bis heute Switch und sehe eben Videospiele auch als Kulturgut an, als etwas, das genauso einen Stellenwert haben sollte wie Film, Literatur oder sonst was. Es ist halt nur einfach eine andere Art, Geschichten zu transportieren, aber was für eine tolle Art, meiner Meinung nach, weil sie ja den Konsumenten direkt mit reinholt. Also du bist ja wirklich Teil der Geschichte. Das kann man ja sonst so eher schwer. Sonst stehst du ja immer aus und guckst dir etwas an. Und da bist du
ja,
wirklich
du bist
Teil
mittendrin.
Des Ganzen.
Ja, ja.
Genau. Und das finde ich so faszinierend, darüber nachzudenken. Was zockst du so?
Also ich habe jahrelang wirklich World of Warcraft gespielt.
Mhm.
Also ich komme so aus dem MMO-Bereich. Ich bin auch mit Gaming sozusagen groß geworden. Mein großer Bruder hat damals ein C16 gehabt,
wow,
mit Datasette, wo du dann halt, da hatte ich dann als kleine Schwester immer den Auftrag, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, dann erstmal schon mal die Kassette einzuschmeißen und das dann schon mal zu starten. Und da haben wir dann Winter Games und Summer Games und haben einen Joystick nach dem nächsten irgendwie zerstört. Und ja, hab dann wirklich jahrelang World of Warcraft gespielt, hatte da auch eine super schöne Community, wo wir uns dann halt auch regelmäßig zum Quatschen getroffen haben. Mm. Und dann irgendwie abends mal, wenn du nicht weggehen wolltest, hast du dich halt mit den Leuten getroffen und hast halt dann eben online gequatscht.
Yeah.
Das war halt auch so dieses, da wurde ich auch so oft für belächelt. Ja, das ist ja alles nur virtuell. Nee, wir haben uns auch wirklich getroffen. Wir haben dann halt uns einen Punkt innerhalb von Deutschland gesucht, wo wir alle gut hingekommen sind. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir ein Wochenende zusammen verbracht. Und das war mega, mega schön. Aber auch da hast du halt, ne, die Leute werden älter, das Leben kommt und Familie kommt. Mhm. Und dann hat sich das halt alles so ein bisschen zerschlagen. Und ich habe das ein oder andere MMO habe ich noch irgendwie gespielt. Und jetzt habe ich es wirklich hart reduziert, weil ich spiele sehr gerne, unheimlich gerne, aber ich kann nicht einen Vollzeitjob haben. Also ja. das ist so meine Herausforderung. Ich habe noch ich spiele gerade noch ein bisschen Raid auf dem iPad und das ist so das höchste der Gefühle, was ich gerade irgendwie schaffe. Manchmal dann noch mit meinem Freund zusammen irgendwie an der Xbox Spiele, die wir dann halt auch irgendwie zusammenspielen können. Da gibt's auch super schöne Spiele, die du gemeinschaftlich irgendwie spielen kannst, mit einer super schönen Story auch dahinter. Ich weiß nicht, ob du It Takes Two kennst. Wir driften gerade komplett ab, aber es ist egal.
Das ist voll in Ordnung. Ich bin schuld. Wir reden auch gleich wieder über deine Musik. It Takes Two kenne ich, ja. Ja, habe ich selber noch nicht gespielt, aber ich kenne es, ja.
Und die Story dahinter ist super schön. Es ist mega schön aufgemacht. Und ich bin ja nicht so der Jump'n'Run-Typ. Ich habe da so meine Defizite, sagen wir es mal so. Und da unterstützt mich dann mein Freund. Also das ist dann so Dinge, die wir dann zusammenspielen, wo er dann halt gewisse Parts übernimmt oder ich ihm den Controller rübergehe und sage, mach mal, ich kann das nicht.
Aber das ist ja auch das Tolle, es gibt ja so viele verschiedene Arten von Spiele inzwischen. Diese Cozy Games, ja, die mal so hochgeplöppt sind seit der Pandemie und sowas, ist ja wieder was ganz anderes. Und ja, genau. Ja, schön. Okay, danke für diesen Ausflug. Wir reden jetzt wieder sehr über gerne deine Musik. Aber vielleicht ganz passend dazu, weil ich habe in deine Videoreihe reingeschaut, die gibt's auf YouTube und auf Instagram, zu deiner neuen Platte. Das müssen wir übrigens auch mal erwähnen, weil du bist ja kurz vor der Veröffentlichung von deinem Debütalbum, das heißt Hier, und erscheint am 15. August 2025 auf den Streaming-Plattformen und auf Vinyl. Und zu Vinyl hast du eine Videoreihe gestartet. Und ich fand schon mal schön, dass das erste Video, was ich angeklickt hatte, hieß, wie wird eine Vinylplatte gemacht? Ich hab null Plan. Und du sprichst auch irgendwie über deine Beziehung zu Vinyl. Erzähl gerne mal, wie kamst du auf diese Idee?
Naja, wenn du drüber nachdenkst, als Musikerin Musik zu veröffentlichen, ist ja immer die Frage, was ist denn jetzt das Medium, was du irgendwie nutzen willst? Klar kannst du das irgendwie auf alle Streaming-Dienste dieser Welt irgendwie pusten und es wird irgendwie durchgeflippt und durchgeklickt. Für mich war halt auch so ein bisschen die Frage, was kann ich denn meinen Fans zurückgeben, wenn ich auf ein Konzert bin? Was wollen die denn eigentlich? CD ist irgendwie out, CD nutzt keiner mehr. Ich habe irgendwann mal USB-Sticks aus Holz zurecht gedengelt, in Anführungsstrichen, wo meine Musik halt drauf ist und die versuche ich halt auch auf Konzerten zu verkaufen. Aber auch das ist nicht so angekommen.
Das ist aber eine gute Idee, das habe ich irgendwie noch nie gehört. Also USB-Sticks zu verkaufen, ist ja voll abgefahren.
Ich fand halt, zum einen fand ich das halt einfach schön, du hast halt ein bisschen was Nachhaltiges. Du kannst den USB-Stick für alles Mögliche verwenden. Der ist jetzt auch nicht so unbedingt so klein, aber du hast halt einfach die Möglichkeit, dann, wenn du die Musik dann irgendwo auf dem Rechner hast oder wo auch immer, kannst du den noch weiter verwenden. Das war mir halt wichtig. Mir war auch wichtig, dass er eben aus Holz ist und nicht so eine Plastikgeschichte. Aber trotzdem, wie gesagt, ist es nicht so, es ist halt schwierig zu sagen, was brauchen denn die Menschen noch? Was nutzen die Menschen noch? Um halt auch vielleicht bewusst Musik zu erleben. Ich bin halt mit Vinyl groß geworden. Ich habe viel früher Platte gehört. Das ist dann irgendwann wieder, dann kam die CD, das war ja deutlich einfacher, dann hast du keine Platten mehr gehört. Und das ist halt für mich mittlerweile so ein Medium, um zu entschleunigen, um bewusst eine Platte aufzulegen, um bewusst Musik zu hören, um sich dafür zu entscheiden. Und das ist halt der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte primär eine Vinyl rausbringen. Und parallel, ja, gibt es die Songs auch auf Streaming-Diensten, aber nicht in der Version. In der Version, die ich halt als Album veröffentliche, wird es das nur auf Vinyl geben. Und das ist halt für mich ja so ein bisschen so eine bewusste Entscheidung. So dieses, wir flippen und skippen und swipen viel zu viel mittlerweile. Und mir war es wichtig, dann einfach ein Medium sozusagen mitzugeben, der halt meine Werte auch so ein bisschen widerspiegelt. So dieses, man muss sich einfach mal die Zeit nehmen. Man muss sich einfach auch mal irgendwie Auszeiten gönnen, um einfach auch mal innezuhalten.
Ja, absolut. Aber du bist trotzdem auch auf den Streaming-Plattformen dann vertreten. Also du sagst jetzt nicht nur Vinyl.
Ja, ich bin auch auf Streaming-Diensten vertreten, weil das auch so ein bisschen erwartet wird. Mhm. Es wird auch erwartet von den Veranstaltern. Die gucken halt, bist du auf Social Media, bist du auf Streamingdiensten, wie viele Hörer hast du, wie viele Streams hast du. Das fließt halt in deren Bewertungen mit rein. Und deswegen musst du das als Künstler schon irgendwie bedienen. Leider Gottes, ja.
Und diese Videoreihe, wie kamst du dann darauf, das als Videoreihe noch zu starten?
Ich wurde von vielen Stellen, also aus meinem Freundeskreis habe ich natürlich schon früh erzählt, ich mache eine Vinyl. Und alle so, oh, warum? Und es kam dann halt immer so die Frage, ja, was musst du denn da, was, wie ist denn der Titel, wie ist denn, wie sieht das Cover aus, wie entsteht denn überhaupt so eine Vinyl, worauf muss man denn achten, gibt es da bestimmte Einschränkungen? Und das waren so Fragen, die da irgendwie gekommen sind, und da habe ich mir gedacht, wenn die das schon alle fragen, wird es bestimmt da draußen den einen oder anderen geben, den das auch beschäftigt. Von daher habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt so eine kleine Videoreihe daraus und guck mal, wieso die Resonanz ist.
Was machst du denn jetzt alles selbst? Also diese Videoreihe, diese Video, Musikvideos, das wollte ich sagen, Musikvideos. Das Cover von deiner Platte ist auch von dir, ja? Mhm. Ja, also hast du ein Team? Ich meine, ich habe immerhin mit einer Managerin gesprochen, bevor wir uns hier kennengelernt haben. Also irgendjemanden muss es dann noch geben und einen Produzenten hast du auch schon erwähnt. Aber also wie viele sind denn um dich rum?
Also primär bin ich das. Ich habe noch Lisa an meiner Seite von Visible Artists, die mich bei Booking unterstützt.
Ja.
Die mich bei Social Media unterstützt, was jetzt so Brandbuilding betrifft, darauf zu achten, dass das alles in die richtige Richtung geht. Ich habe einen Produzenten, der halt mit mir zusammen den Feinschliff von den Songs macht. Und das war's.
Wow.
Den Rest mache ich.
Okay.
Also das ist viele Menschen um mich rum, viele, viele liebe Menschen um mich rum, die mich an unterschiedlichsten Stellen dann mal unterstützen. Wie gesagt, das Cover, die Gestaltung des Covers, die habe ich gemacht. Aber natürlich hatte ich einen Fotografen, der mich dabei unterstützt hat und der die Bilderserie sozusagen gemacht hat. Der das Bild gemacht hat. Ist ein super lieber Freund von mir, den habe ich gefragt und hat gesagt, ja klar mache ich das, überhaupt kein Problem. Der ist Hobbyfotograf und hat mich dabei unterstützt. Mhm. Und so gibt es in meinem Umfeld ganz viele liebe Menschen, die mich bei meinem Traum sozusagen unterstützen. Das ist mein Freund, der überall mit einer Engelsgeduld mitkommt, alles schleppt, mich ablenkt, wenn ich nervös bin. Und das sind so, das ist das, wo ich dann froh bin, dass ich da jemanden habe.
Dass man nicht ganz alleine ist.
Ne? Mhm.
Ja.
Dass man einfach da auch mal jemanden hat, wo man sich so ein bisschen challengen kann. Also einfach auch nochmal nachfragen kann, so, was hältst du denn davon? Wie findest du das? Aber ansonsten, die Homepage mache ich selbst, Social Media, die Videos mache ich selbst, den Schnitt mache ich selbst. Alles drumherum. Learning by doing.
Was ist so die größte Herausforderung, würdest du sagen? Oder das Schwierigste?
Zeit zu haben, Musik zu machen.
Mm.
In diesem Game bist du so viel damit beschäftigt, andere Dinge zu bedienen, wie Social Media. Dann gibt's irgendwie auch eine Community vielleicht auf den Streamingdiensten, wo man vielleicht auch ein bisschen was machen sollte. Du musst ja auch Werbung machen. Wenn es darum geht, welche Location, wo können wir denn irgendwie vielleicht ein Release-Konzert machen? Auch mal ein bisschen, auch wenn ich Lisa habe, die sehr viel macht, aber trotzdem auch quer zu gucken, was für Festivals könnten denn vielleicht interessant sein, wo kann man sich vielleicht noch irgendwie bewerben? Und das sind halt so, wo du am Ende des Tages halt dastehst und sagst, eigentlich will ich doch nur Musik machen und auftreten. Ja. So, ja. Eigentlich möchte ich neue Songs schreiben und eigentlich habe ich da gar keinen Kopf dafür, das irgendwie zu tun. Ja. Das ist so für mich die größte, größte Herausforderung.
Und was macht am meisten Spaß?
Auf der Bühne zu stehen.
Dann die Kunst, ne? Ja, genau.
Ja, auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es wirklich, also mein Freund verflucht mich regelmäßig, weil ich halt vorher immer ein Nervenbündel bin. Also ich
bin, hast du Lampenfieber? So?
Ja, also man kann es nicht sagen, dass es jetzt irgendwie Lampenfieber ist. Es ist aber so eine gewisse Nervosität ist da.
Ja.
So, ich krieg dann Bauchkrummeln und ich bin dann auch, also da darf man mir auch nicht irgendwie schräg kommen. Das kann ich dann gar nicht so gut und bin halt schon aufgeregt. Mhm. Aber es ist so, ich liebe das dann, der erste Song ist noch furchtbar. Da ist noch so wirklich so dieses oh mein Gott. Und dann fällt dann irgendwann die Nervosität ab. Dann genieße ich das Ganze. Und dann so dieser Moment, wenn du damit durch bist und so dieses ganze Adrenalin abfällt und du dann plötzlich nur noch sagen kannst, so, das war schön. Das war richtig schön. Und ich mag es, mit den Menschen zu interagieren, die vor der Bühne sind. Und wenn da nur eine Person steht, die ich in irgendeiner Art und Weise erreichen kann, wo dieser Funke dann vielleicht überfliegt, das ist einfach ein großartiger Moment.
Ja, ich habe auch immer wieder das Wort Bühnenpräsenz bei dir gelesen, also dass das ein wichtiger Teil bei dir ist. Es geht eben nicht nur um die Musik und das, ja, schöne Stimme, sondern auch um das Gesamtpaket, ne?
Ja, absolut. Also es war, letztes Wochenende waren wir ja in St. Peter-Ording auf dem Hedi-Festival. Mhm. Und das war einfach so schön, die Menschen davor, die mitgetanzt haben und einfach auch auf die einzelnen Leute irgendwie einzugehen. Also ich gucke auch gerne die Menschen, die vor der Bühne sind, an. Also ich mag es zum Beispiel nicht, wenn Scheinwerfer so doll auf dich scheinen, dass du nichts mehr vom Publikum siehst. Ich mag es, das Publikum zu sehen. Ich mag es, die halt auch mal anzugucken, dass sich vielleicht auch jeder Einzelne irgendwo besonders fühlt. Dass man halt so die Aufmerksamkeit geben kann. Und das finde ich halt einfach super schön. Das ist so, ich kann mich nicht hinstellen und einfach nur den Song runtersingen, sondern ich fühle ihn und ich möchte ihn auch dann irgendwie transportieren und weitergeben.
Erzählst du auch was zwischen den Songs, so zur Entstehung oder so? Ja.
Jeder Song bei mir hat in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte. Und jeder Song berührt mich unterschiedlich. Und ich möchte gerne nicht nur den Song irgendwie performen, sondern vielleicht auch ein bisschen Hintergrund geben. Also warum ist er entstanden oder wieso ist er entstanden oder warum ist das so ein schweres Thema? Das ist mir schon sehr wichtig, da auch einfach ein bisschen was mitzugeben. Und nicht nur zu sagen, okay, ich spiele jetzt einen Song nach dem nächsten, sondern halt einfach auch ein bisschen mehr Hintergrund dazu zu geben.
Magst du noch ein bisschen was zu dem neuen Album oder ja, dem Debütalbum erzählen? Also wie ist das entstanden oder worum geht's in den Songs da drauf? Was ist das für ein Album?
Worum geht's in den Songs? Also im Grunde genommen, du hast ja bei Vinyl, das war ja so ein bisschen der Ursprung, dass ich gesagt habe, ich möchte eine Vinyl machen. Nicht, ich möchte ein Album machen, sondern ich mache eine Vinyl. Und da hast du halt einfach Begrenzungen. Du hast 20 Minuten auf jeder Seite. Punkt. Und da musst du gucken, wie das dann irgendwie passt. Das war für mich eine große Herausforderung zu sagen, so, ja, aber das ist doch mein Debütalbum. Da müssen doch alle Songs irgendwie rauf. Das ist doch, die muss ich da irgendwie unterkriegen. Und das war ein super schöner Prozess, auch zu sagen, okay, wie gestaltet man denn dieses Debütalbum? Also auf dem Album sind wirklich alle meine Songs hinuntergekommen. Ja, wir haben jetzt in dieser Zeit noch neue Songs oder ich habe neue Songs geschrieben, die wir jetzt finalisiert haben. Die sind dann noch nicht drauf. Die sind auch noch nicht veröffentlicht. Aber ansonsten ist auf dem Album wirklich alles, was ich bis dato gemacht habe.
Wie viele Songs sind das dann?
14. Wie gesagt, zu Corona habe ich angefangen und 21 ist mein allererster Song rausgekommen. Mhm. Da habe ich mal so ein bisschen vorgefühlt, wie kommt das denn an? Wie ist denn das überhaupt? Diese ganze Reise, diese ganze Entwicklung, dieser ganze Prozess, Entstehung von neuen Songs, wie geht man damit um? Welche Songs gibt es? Wie macht man das? Wie viel veröffentlicht man? In welchen Abständen bringt man eine EP raus? Also auf Streamingdiensten ist schon das einige zu hören. Und jetzt kommt eben so mal der Bogen zu dem kompletten Album.
Ich glaube, dann verstehe ich auch, warum du dich für hier entschieden hast als Titel des Ganzen. Mhm. Weil du bist jetzt hier, die Musik ist hier.
Genau das. Das ist auch ein Teil von der Videoserie, wie ist denn überhaupt der Titel entstanden? Und das ist halt auch so ein Prozess gewesen. Ich habe bei mir im Wohnzimmer, habe ich so einen Flipchart hingehängt an die Tür, wo ich immer dran vorbeigehe und habe alles Mögliche runtergeschrieben. Was ist es denn für mich? Was macht es denn für mich? Am Ende ist es dann hier geworden, weil es ist mein Debütalbum. Hier bin ich, hier ist meine Musik, hier geht's los. Das ist erst der Anfang so. Und deswegen war für mich so wichtig zu sagen, okay, hier.
Ich finde, bei dir spürt man so richtig, wie du Künstlerin bist mit allem. Also, dass das auch nichts ist, was man sich immer so aussucht, ne? Wenn man sagt, so, ich gehe jetzt ins Bett und gehe jetzt schlafen und ping, ist die Inspiration da, ja? Weil man sucht sich eben nicht aus, wann man inspiriert ist und wann die Kreativität kommt. Oder wie du es gerade beschrieben hast, in deinem Wohnzimmer hängt ein Flipchart. Es ist alles ineinander. Das kann man gar nicht voneinander trennen, ne? Man ist es entweder oder man ist es nicht.
Absolut. Ich bin unheimlich froh, dass mein Freund das alles mitmacht. Und dass er halt wirklich, also wir haben eine Abseite, das war eigentlich mal so ein Schrank, wo du halt Jacken und so weiter reinhängen kannst. Das ist jetzt mein Musikschrank, weil da sind jetzt so Merch, den man halt mitnimmt, oder da sind halt ganz viele Kabel und da sind dann auch irgendwie Lampen, die man dann vielleicht mal braucht für irgendwelche Shootings, und da sind dann halt auch irgendwelche Verpackungsmaterial. Jetzt ist das Verpackungsmaterial für meine Platten gekommen, wo ich mich auch erschrocken habe, dass das doch zu viel ist.
Ah ja.
Das ist dann da auch in den Schrank gewandert, und das ist so, da bin ich halt super froh, dass er mich halt mit allem unterstützt, weil ansonsten, das würde nicht funktionieren. Ich bin Musikerin. Das ist halt einfach so mit allem.
Ja. Ja, bei mir stehen halt Theaterrequisiten im Keller rum. Das ist, und nicht nur im Keller.
Okay, ja.
So. Schön fand ich auch bei dir zu lesen, dass es dir auch darum geht, andere Frauen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Hast du da irgendwie Erfahrungen in der Hinsicht? Oder warum sagst du das speziell?
Also ich finde es in der heutigen Gesellschaft immer so ein bisschen schwierig. Es ist viel, und da erwische ich mich auch gerne immer dabei, dieses zu gucken, oh Gott, wie weit ist die denn? Was hat die jetzt alles schon gemacht?
Das Vergleichen,
Dieses Vergleichen. Ich bin in einem Netzwerk von Musikerinnen, wo halt wirklich auch nur Musikerinnen wirklich drin sind. Und ich finde es unheimlich wichtig, gemeinsam Dinge auch irgendwo zu erleben und sich auch weiterzuhelfen. Also diese Stutenbissigkeit oder irgendwie sowas, finde ich halt, brauchen wir nicht. Mhm. Weil ich finde, wir Frauen sind einfach in der Musikbranche noch unterrepräsentiert. Mhm. Wenn du dir Festivals anguckst, wenn du dir Line-Ups anguckst.
Hab's gerade wieder vom Wacken-Festival gesehen.
So.
Ganz aktuell.
Da können wir uns das eigentlich nicht leisten, uns noch irgendwie damit zu beschäftigen, uns gegenseitig zu vergleichen oder irgendwie, keine Ahnung, Stutenbissigkeit irgendwie an den Tag zu legen. Deswegen ist es mir halt unheimlich wichtig, da immer zu schauen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, wie kann man vielleicht auch gemeinsam irgendwelche Konzerte veranstalten. Auch mein Release-Konzert wird mit zwei tollen MusikerInnen hoffentlich im Februar stattfinden. Und das ist halt auch, wo es mir wichtig ist, nicht nur dieses, man spielt hintereinander weg, sondern man gibt sich gegenseitig auch Raum. Also wir werden gegenseitig Backings machen, wir werden zusammen Songs performen. Also da ist es mir halt auch wichtig, nicht nur so dieses nebeneinander herzuleben, sondern einfach gemeinsam einen geilen Abend zu veranstalten. Und ich glaube, das könnten wir Frauen in der Musikbranche noch viel mehr machen. Und deswegen ist mir das unheimlich wichtig.
Bist du Teil der Raketerei?
Ja.
Ah, ja. Gut, die war hier auch schon zu Gast, mehrfach, mit verschiedenen Musikerinnen, und dann letztlich hatte ich auch die Imke endlich mal selbst hier im Podcast, da war ich sehr happy, weil es kam immer wieder dieses Wort und ich habe immer wieder gefragt, was ist das? Und dann hatte ich sie endlich auch mal selbst hier, und dann hat sie ihre, Wahnsinnsprojekt vorgestellt, also ganz, ganz irre, genau. Kann ich gerne mal verlinken, das Gespräch. Genau, was ich noch erwähnen wollte, also ich kann auch gerne deine Links in die Shownotes dieser Folge setzen. Wir haben ja schon Instagram und YouTube genannt, aber du hast auch eine Webseite, da stehen auch aktuelle Termine und wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann. Du hast auch einen Shop mit Merch, sogar so handgemachtem Merch, das ist ganz schön, ein Handmade-Shop. Also gerne mal reinschauen. Und apropos Instagram, da hatte ich jetzt noch das Video gesehen, wo du deine neue Platte auspackst. Oder ich glaube, so eine Vorprint-Geschichte, Testprint. Und ich fand so schön, dass du hast es so super eloquent irgendwie bekommen mit, ja, das hier ist hier mein neues Paket, wir machen jetzt ein Unboxing, und dann hast du das Ding in der Hand und sagst einfach nichts mehr, weil es dich so überspült mit Emotionen. Das ist so ein tolles Video. Also man sitzt dann da mit dir und hält die Luft an und denkt so, wow, es scheint ja gerade richtig krass für dich zu sein. Ja, toll.
Das ist so unheimlich unwirklich, wenn du das erste Mal wirklich eine Platte in der Hand hältst, wo deine Musik drauf ist. Ich meine, CDs kann jeder irgendwie brennen. Streamingdienste können mittlerweile überall bespielt werden und so weiter. Aber so eine Platte in der Hand zu halten, wo dieser ganze Prozess, der ja vorher irgendwie passiert, du überhaupt keinen Einfluss drauf hast und dann hast du das irgendwie.
Ja.
Und das ist so ein schöner Moment. Auch der Dienstleister, mit dem ich zusammengearbeitet habe, das war richtig cool. Also wir waren ja sogar im Werk, waren bei der Pressung, nachher bei der finalen Pressung mit dabei. Ich durfte noch Farben mit reinmischen. Also das war so wirklich liebevoll. Und das, obwohl ich bin eine kleine Künstlerin und ich habe eine kleine Auflage. Und trotzdem haben sie sich die Zeit genommen und haben dann mit mir die Platten gepresst. Und dann hast du so die erste Platte da irgendwie in der finalen Version. Und dann kommt irgendwie Ausschuss, weil da irgendwie irgendwas schief geht. Und dann, ja, hier schenke ich dir. Und hast du irgendwie so eine zerknüttelte Platte irgendwie in der Hand. Ja. Und denkst so, oh, das ist geil. Das ist echt so irre und so schön. Mhm. Und dann siehst du das erste Mal dein Cover wirklich in groß, weil ja, ich habe das alles gestaltet und man hat mal so einen Probedruck irgendwie DIN A4 gemacht und dann hast du plötzlich das Cover von deiner Platte in der Hand.
Ja, wenn das halt die ganze Zeit so ein Ding im Kopf ist und auf einmal ist es ein haptischer Gegenstand, in dieser Welt existiert, ne? Das ist schon abgefahren. Ja,
Das ist echt, echt schön.
Was sind denn jetzt so die Pläne, also wenn dein Album draußen ist? Gibt's ein Debütkonzert, Release-Konzert? Gibt's eine Tour oder was hast du vor?
Also es wird auf jeden Fall ein Release-Konzert geben. Momentan sind wir da noch in der Abstimmung mit, welche Location wird es, welches Datum wird es, weil ich finde so diese ganze Konzertkultur hat sich irgendwie so ein bisschen gewandelt. Es ist deutlich schwieriger irgendwie Location zu bekommen für kleine Künstler, wo du halt sagst, okay, ich kann keine 200, 300 Personen Location irgendwie bespielen. Ich bin halt ein kleiner Künstler, aber ich möchte trotzdem gerne irgendwie ein Release-Konzert irgendwie geben. Und das macht das Ganze so ein bisschen schwierig und herausfordernd. Tour ist halt genau das Gleiche, wenn du dir die Zahlen anguckst, wenn du dir anguckst, wie viele Künstler auch Touren abbrechen oder einfach Gigs ausfallen lassen. Du kommst nicht mit plus minus null dabei raus, sondern du machst ein großes Minusgeschäft. Und deswegen ist es mir unheimlich wichtig, ein schönes, großes, intimes Release-Konzert zu machen und einen schönen Abend zu haben und dann gucken, wie es irgendwie weitergeht. Ob man dann noch die Möglichkeit hat, in anderen Städten irgendwo zu spielen. Aber ja, das ist gerade sehr herausfordernd, an Gigs ranzukommen.
Ja, ist auch nicht das erste Mal, dass ich das höre. Ich glaube, das ist auch der Pandemie auch noch so ein bisschen geschuldet, denke ich, weil gerade diese kleineren Clubs und kleineren Theater, Konzertsäle, die haben halt auch wahnsinnig gelitten in der Corona-Zeit. Teilweise mussten sie ja auch schließen. Das heißt, die sind jetzt noch viel mehr darauf erpicht, dass wenn sie jemanden einladen, dass der dann auch die Bude voll macht, ne? Weil alles andere können sie sich nicht mehr leisten.
Ja, und die Kosten sind ja einfach auch höher geworden.
Ja.
Also wenn du dir das überlegst, was da alles irgendwie mit dazugehört, weil du brauchst ja Personal hinterm Tresen, du brauchst Personal irgendwie am Einlass, du hast sowieso die Grundmiete von der Location und natürlich ist es auch so, wenn du eine größere Location hast, lohnt sich das mehr, weil dann mehr Leute auch Umsatz reinfahren. Und das macht es halt super, super schwierig, an eine kleine Location ranzukommen und zu sagen, okay, das lohnt sich dann für beide Seiten noch. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mir fehlt teilweise so ein bisschen auch die Verbindlichkeit, weil wie viele kaufen wirklich im Vorverkauf Tickets und sagen, okay, ich freue mich da drauf. Wie willst du dann als Location, wie willst du als Künstler irgendwie planen, ob sich der Gig wirklich lohnt oder nicht? Und das ist halt das, wo ich immer mehr merke, dass viele sich nicht festlegen wollen.
Ja.
Oder sagen, ja, dann gehe ich den Abend hin.
Total spontan geworden. Ja.
Und das ist halt vor allem für diese ganze Veranstaltungsszene, finde ich das halt einfach schwierig.
Ja.
Und für kleine Künstler finde ich es halt schwierig, dann wirklich auch planen zu können.
Ja, dieses, ich kaufe mir jetzt ein Ticket und das hängt dann einen Monat an meinem Kühlschrank.
Genau.
Ne? Das war früher irgendwie ganz normal. Ich sehe das auch
absolut
kaum noch. Ja. Außer vielleicht halt bei den ganz Großen, ne, dann Taylor Swift oder so irgendwas, da kaufst du dir das dann ein Jahr vorher, weil anders geht's ja auch gar nicht, ne? Aber ja, sowas Kleineres. Ja, das stimmt. Das heißt, es ist alles noch nicht so ganz spruchreif im Moment, was da passiert, aber wenn man dir auf Social Media folgt und so, dann,
genau.
dann findet man das alles.
Sehr gut. Genau, richtig.
Ich habe noch die freche Frage mir hier notiert, ist es klug, im Sommer eine neue Platte zu veröffentlichen? Also da komme ich jetzt so aus meiner Theaterwelt, ne? Weil im Moment ist bei mir totale Pause. Bei mir geht's im September wieder los, also im August ist hier noch gar nichts. Ich könnte jetzt mit nichts Neuem irgendwie um die Ecke kommen, das würde niemanden interessieren. Aber ist das bei der Musik anders?
Aber dann hast du doch jetzt Zeit, Musik zu hören.
Das stimmt. Ja,
so, nein, also es ist immer schwierig zu sagen, okay, welches ist das richtige Datum? Ich habe ja jetzt in den letzten Jahren die ein oder andere Single halt rausgebracht und habe mir immer einen Kopf gemacht, wie sind die Abstände dazwischen, was ist ein gutes Datum? Und dann hast du irgendwie doch irgendeinen Termin, der da mit reinbrät, weil irgendeine große Veranstaltung und dein Release geht da irgendwie unter. Und ich habe für mich einfach entschieden, August ist toll. August ist super. Das ist schon so ein bisschen nach den ganzen Sommerferien. Weil wenn du jetzt noch ein bisschen weiter gehst, dann hast du halt schon wieder die nächsten Termine. Dann hast du Oktoberfest, wo irgendwie die Leute vielleicht nichts hören. Dann bist du schon wieder im Weihnachtsgeschäft. Mhm. Und dann hast du, also was ist der richtige Zeitpunkt?
Ja, was ist der richtige Zeitpunkt? Stimmt. Ja.
Man macht sich viel zu viel im Kopf. Viel zu viel im Kopf, immer irgendwie allen zu entsprechen und es allen immer recht zu machen. Sei es nun von irgendwelchen Terminen, das passt da jetzt nicht oder hier oder da. Sei es nun von einem selbst, von einem, wie sollte man sein als Mensch? Welche Musik sollte man machen, damit sie ankommt? Ich will davon weg. Hm. Ich will davon weg, mir immer einen Kopf machen zu müssen, was ist denn jetzt irgendwie perfekt? Weil das bin ich nicht. Das bin ich ganz und gar nicht. In vielen Punkten nein. So. Und das ist, und das ist halt einfach. Einfach nein. Und das ist halt einfach so dieses nicht immer allem irgendwo hinterher zu hetzen und zu versuchen, irgendwie das richtig machen zu wollen. Was ist denn richtig? So. Und das ist halt so dieses.
Super Antwort auf meine freche Frage. Ja, ja. Genau.
15. August ist toll.
Perfektes so. Datum, würde ich sagen. Was ich mir auch noch notiert hatte, ist schon wieder Hamburg, weil ich erstaunlich häufig hier Gäste aus Hamburg habe. Mhm. Und ich mich gefragt habe, warum. Ich meine, klar, Hamburg ist groß, Berlin ist aber auch groß, München ist auch groß und da habe ich viel weniger oft Gäste. Ist Hamburg ein gutes Pflaster für die freie Kunst und Musik oder so?
Also ich glaube schon, dass wir hier in Hamburg eine sehr große Musikszene haben. Wir waren jetzt ja in St. Peter-Ording auf dem Heli-Festival und es waren zwei weitere KünstlerInnen aus Hamburg da, so mit mir dann drei, wo wir auch gesagt haben, so ja, interessant. Aber ich glaube, wir haben eine sehr, sehr schöne Musik-Community in Hamburg. Raketerei kommt aus Hamburg. Also es ist so, da merkt man dann halt erstmal, was so links und rechts passiert. Es gibt ja unheimlich viele Clubs. Ja, hat Berlin auch, mit Sicherheit. Aber ich glaube, wir haben hier eine sehr gesunde Musikkultur, die wir nicht verstecken müssen.
Ja, schön. Dann stelle ich jetzt meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir?
Weltfrieden.
Ja.
Also das ist so, jetzt mal außerhalb der Musik würde ich mir halt einfach wünschen, dass die Welt mal wieder so ein bisschen gerade gerückt wird.
Hm.
Das ist so, wenn man rausguckt, ist es halt ganz oft, dass ich wirklich Angst habe, was kommt da noch? Was passiert hier eigentlich alles? Und das ist ja mittlerweile an allen Ecken und Enden. Und es ist unheimlich schwierig, als Fühlchen sowas auszuhalten und sich davon nicht irgendwie runterziehen zu lassen. Das ist schon echt schwer. Da würde ich mir wünschen, einfach mehr Musik, mehr Liebe, mehr zusammen. Das ist das, was ich mir für die Zukunft wünschen würde. Und ich möchte gerne ein Teil davon sein.
Das schließe ich mich an, wünsche ich mir auch. Vielen Dank, Kesa. Was für ein schönes Gespräch. Und ja, toll, was du machst. Ich drücke dir alle Daumen für deine neue Platte und alles, was da jetzt so kommt. Und mich total gefreut, dich kennenzulernen.
Dankeschön. Das kann ich nur zurückgeben.
Das war Backstage Folge 189 mit Kesa. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter, wenn er euch gefällt. Ich freue mich außerdem immer über Anfragen von Personen, die sich und ihre Kunstprojekte hier vorstellen möchten. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes und auf dem Blog. Ich freue mich, dass ich auch nach meiner kleinen Sommerpause hier wieder neue spannende Gästinnen und Gäste haben werde. Es ist bereits einiges in Planung. Also, bis bald wieder. Tschüss!
Du bist schroff und kalt und laut und alt. Du bist meine Sehnsucht, mein Seelenfeind.